guck mal, achte mal drauf, wie viel bist du am Kritisieren den ganzen Tag, wie viel freundliche Bitten äußerst du und Wünsche oder wie oft ist das so ein Befehlston, den der andere schon fast als Kritik empfinden muss. Ne?
Heute, wo man so schnell die Sachen reinrotzt in Social Media, in WhatsApp, in die Messenger, da kann echt ganz schön viel schief gehen. Und dann wird vielleicht ein Satz, der gar nicht böse gemeint ist, auch schon als Kritik verstanden.
Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Schatz, hast du jetzt endlich die Steuererklärung gemacht?
Ja, ich bin noch nicht fertig, aber ich bin dran.
Oh nee, jetzt echt? Mann, echt? Jetzt hast du das immer noch nicht gemacht. Du hast doch versprochen, du wirst es machen und den Rasen hast du auch noch nicht gemäht.
Ja, aber es war jetzt auch kein so gutes Wetter und wenn es zu nass ist, dann funktioniert es auch nicht.
Ja, und das Auto muss zum TÜV, sag mal, kann man sich auf dich überhaupt nicht verlassen?
Ja, Szenen einer Ehe, so läuft es bei Mocklers hoffentlich nicht, nee. Aber in manchen Ehen, dass man das Gefühl hat, ständige Kritik, immer wird man kritisiert, es ist nicht zum Aushalten. Darüber reden wir heute und damit herzlich willkommen zu Geliebtes Leben, alles was deine Ehe besser macht, zu unserer neuen Podcast-Episode mit Susanne Mockler, der Paartherapeutin, und Markus, dem Journalisten.
Stimmt übrigens nicht, dass es nie bei uns so läuft. Wir kritisieren einander auch und wir pieksen uns und tun uns da auch manchmal weh. Und wir predigen auch uns selbst, wenn wir diesen Podcast halten oder über dieses Thema Kritik jetzt sprechen. Weil Kritik ist einfach ein Thema, das ist in jeder Paarbeziehung ein heißes Eisen.
Genau. Und wir werden auch ganz praktische Dinge bringen, wie man aus dieser Kritikschleife, aus diesem, das ist ja eigentlich ein Teufelskreis, fast rauskommt. Wollen aber am Anfang lieber ein bisschen analysieren, was steckt eigentlich dahinter? Sind Leute nur böse? Sind Leute nur lieblos? Oder hat diese Dauerkritik vielleicht andere Ursachen?
Es gibt bestimmt böse und lieblose Leute. Aber meistens ist die Ursache doch eine andere, oder? Also ganz oft, wenn Menschen anfangen zu kritisieren, dann steckt da was anderes dahinter. Und wir nutzen da gern das Bild von einem Eisberg. Bei einem Eisberg, da siehst du vielleicht die oberen 10%, aber 90% sind unter der Oberfläche verborgen. Und was wir, wenn jemand so am Kritisieren ist, wie ich es jetzt gerade vorher gezeigt habe zum Einstieg, dann sind es die 10% oder das, was überkocht, aber drunter ist eine tiefe Unzufriedenheit, eine Kränkung, ein Leid, was auch immer, war unerfüllte Bedürfnisse stecken da dahinter.
Und das finde ich ziemlich spannend, weil man hört nur die Kritik und bei Kritik hat man immer das Gefühl, ich muss mich wehren, ich muss was dagegen setzen. Spannend ist ja die Frage, verstehe ich genau das, was unter der Oberfläche liegt, kriege ich ein Gespür dafür, ein Gefühl dafür, sie motzt mich jetzt zwar an, aber da ist was anderes dahinter, möglicherweise sogar was Berechtigtes und besonders Wichtiges.
Ja, guck gerade zum Beispiel dieses Beispiel mit der Steuererklärung, wo du jetzt, wo ich dir Dinge zugeliefert habe und du hast gesagt, ich mache das fertig und ich verlasse mich auf dich und ich fühle mich überhaupt nicht gesehen, wenn du das dann doch nicht machst, wenn ich das Gefühl habe, du lässt mich jetzt hängen. Das steckt also hinter dieser eher oberflächlichen Kritik oder hinter dieser deutlich sichtbaren Kritik steckt eigentlich mein tiefes Bedürfnis. Ich will gesehen werden, ich will wahrgenommen werden. Ich habe auch ein Bedürfnis nach Sicherheit, dass du das erledigst, dass ich nicht gestraft werde.
Ja, das stimmt. Das ist lustig. Das würde nämlich eigentlich auf die anderen Punkte, die wir angesprochen hatten, und ihr kennt viele mehr, auch passen. Also dieser Vorwurf, warum hast du den Rasen noch nicht gemäht, ist ja auch so ein Bedürfnis, gesehen zu werden. Weißt du nicht, wie wichtig mir das ist, dass es bei uns schön im Garten aussieht, dass es gepflegt aussieht, dass es ein beruhigender Anblick ist und kein nerviger Anblick. Und das Thema Auto, TÜV, natürlich wieder dasselbe. Ich brauche die Gewissheit, dass unser Auto okay ist. Deswegen erwarte ich von dir, dass du, da du dich ums Auto kümmerst, diese TÜV-Anmeldung machst. Und wenn du es nicht machst, habe ich das Gefühl, meine Sicherheit ist dir egal. Also es sind hier sehr ähnliche Motive, die da zusammenkommen.
Ich kann mir vorstellen, ein Mann, der sich vielleicht wünscht, mit seiner Frau noch einen romantischen Abend zu haben, noch ein bisschen zu kuscheln. Und sie ist aber so voll beschäftigt mit irgendwas, macht noch irgendwas am Computer oder kommt von ihrer Serie nicht weg oder bügelt noch. Und er sagt, musst du jetzt schon wieder so lange arbeiten? Und dann hört er die Kritik, er hört sie die Kritik. Jetzt kritisiert er auch noch, dass ich arbeite. Aber was eigentlich dahinter steckt, ist gar nicht, er möchte sie gar nicht kritisieren, sondern er möchte sagen, hey, ich habe so ein Bedürfnis nach Verbindung mit dir. Ich möchte Zeit mit dir haben. Ich möchte mit dir noch ein bisschen Nähe erleben, Bindung. Und was ganz anderes, ne? Wie das, was eigentlich oben rausgeguckt hat aus dem Eisberg.
Ja, sehr spannend. Wenn wir das erkennen, dann kommen wir nämlich von dem Gedanken weg, boah, die ist böse, die ist gegen mich, die hat was gegen mich, sondern kommt eher dazu zu erkennen, oh, da sind Bedürfnisse da, die sind offenbar im Moment völlig ungestillt oder viel zu wenig. Und ich will da mal hinhören und auch schauen natürlich, das müsste die Konsequenz sein, ob ich diesem Bedürfnis entgegenkommen kann, ob ich es stillen kann.
Du, Markus, wenn wir Auto fahren, dann kritisieren wir uns oft gegenseitig.
Zu Recht.
Wenn du fährst, dann sage ich mir, Mann, jetzt fahr doch nicht so schnell oder jetzt fahr doch nicht so wild oder fahr nicht so dicht auf oder sowas. Was ist mein Bedürfnis dahinter? Was denkst du?
Ach, wahrscheinlich Sicherheit. Du siehst uns schon mit einem zerbeulten Auto und im Krankenhaus liegen und so weiter. Es kann ja so schnell was passieren. Und da ist natürlich auch was dran. Außerdem bin ich da schon so viel besser geworden. Also
total.
So ein braver Fahrer. So viele findest du da gar nicht.
Ja, du kommst meinem Bedürfnis da schon entgegen. Andersrum, wenn ich fahre und früher hast du dann immer gesagt, jetzt schalt doch oder jetzt mach doch mal ein bisschen schneller oder so. Was war denn dein Bedürfnis dahinter?
Also beim Schalten war mein Bedürfnis, geh pfleglich mit dem Auto um, wenn man den Motor zu hoch dreht. Das tut ihm einfach nicht so gut und es ist unnötig und das verbraucht viel Energie. Ja, beim anderen auch, denke ich. Ich reg mich ja auch manchmal auf über Leute, die 60 fahren, wo man 100 fahren darf.
Ich auch.
Wandelnde Verkehrshindernisse.
Absolut.
Da ist mein Bedürfnis, voranzukommen und pünktlich zu sein und so. Darüber haben wir, über mein Pünktlichkeitsbedürfnis haben wir ja schon an anderer Stelle gesprochen. Und das kann dann aber wirklich in einer blöden Kritik rüberkommen. Das stimmt schon.
Voll bekloppt. Da kritisieren wir uns gegenseitig beim Autofahren für unsere Fahrstile, ne? Und eigentlich steckt dahinter was ganz anderes. Naja, also was passiert denn da eigentlich? Also wenn man sich's recht überlegt, dann ist es gar nicht so eine Bosheit oder Boshaftigkeit, sondern es steckt was ganz anderes dahinter. Und wenn wir richtig schlau sind und für die Beziehung denken, dann würden wir dahinter schauen und überlegen, was läuft hier eigentlich gerade in mir ab? Was passiert in mir, die ich kritisiere? Was geht in ihm vor, der kritisiert wird?
Und das kann dann zu einer Wechselwirkung werden. Wir nennen das mal den Verfolger-Distanzierer-Tango. Also man tanzt miteinander, aber man macht es so ein bisschen gegeneinander. Also wenn wir jetzt so ein Beispiel haben wie ein Bedürfnis, haben wir ja gerade gesagt, hinter Kritik, Nörgeln, Meckern steckt oft ein Bedürfnis. Und das Bedürfnis lautet, ah, es wäre so schön, wenn wir am Wochenende miteinander Zeit hätten.
Das ist ja mal ganz milde ein ausgedrückter Wunsch, ne? Wenn ich jetzt darauf nicht reagiere, vielleicht nicht hinhöre, gar nicht drauf eingehe, dann könnte es passieren, dass du was sagst.
Naja, dann würde ich mich vielleicht irgendwann aufregen und ich habe schon so ein Bild von einem schönen Wochenende im Kopf und merke, da kommt gar nichts von dir und würde dann irgendwann sagen, hey, warum planst du nie was für uns ein? Warum muss ich mich um solche Sachen immer kümmern, bin ich denn der Verantwortliche für unsere gute gemeinsame Zeit? Da stimmt doch irgendwas nicht.
Jetzt fühle ich mich schon ein bisschen angepikst und denke schon, boah, also vielleicht verfalle ich in Schweigen oder eher mauere so ein bisschen, wende mich so ein bisschen ab. Vielleicht sage ich auch schon irgendwas Kritisches dagegen. Und kannst du noch mehr eskalieren?
Natürlich kann ich. Dann sage ich, okay, jetzt könnten wir darüber reden. Du reagierst gar nicht. Dir ist unsere Beziehung doch völlig egal.
Natürlich ist sie mir nicht egal. Aber ihr merkt, so kann man eskalieren miteinander. So kann man das hochschrauben Und der Verfolger wird immer mehr verfolgen, je mehr der andere sich zurückzieht und blockiert oder blockt, mauert und sagt, ich gehe da gar nicht drauf ein. Und das ist eben, was oft passiert, weil sich der, der kritisiert wird, extrem angegriffen fühlt und denkt, boah, sowas brauchst du mir, so musst du mir aber gar nicht kommen mit nie und immer und du hast kein Interesse an uns und sonst was. Ich höre dann, die Kritik, die macht mir Angst. Da fühle ich mich bedroht, wenn du mich so angreifst. Ja. Wenn du einen Wunsch äußerst, das geht noch, aber vielleicht habe ich den einfach überhört. Aber wenn du dann so aufdrehst, dann wird es für mich immer gefährlicher. Da muss ich eigentlich in Deckung gehen. Und dann haben wir genau das Gegenteil von dem erreicht, was wir eigentlich wollten. Weil eigentlich wolltest du Verbindung. Du wolltest eine gute Zeit mit mir. Und jetzt haben wir den Salat. Ne? Jetzt streiten wir so richtig.
So sieht's aus. Ja. Das ist schon an sich eine blöde Dynamik und auch eine gefährliche. Die kann aber auch noch beschleunigt werden. Da sprechen wir von Brandbeschleunigern. Und das ist für unsere Zeit eigentlich so das ganz typische. Gestresste Leute, die viel auf der To-Do-Liste haben. Das, was man Mental Load nennt. Und da geht es dann halt auch immer darum, wer denkt an was. Und da will man auch Sachen loswerden, dass man selber nicht dran denken muss und man meint, man hat delegiert, aber das hat dann irgendwie doch nicht geklappt. Stichwort Steuererklärung. Und dann wird es wie ein Management-Tool, also nörgeln als klarer Auftrag, du hast deinen Job noch nicht erledigt.
Gibt's bei euch in eurer Beziehung jemand, der sowas ist wie der CEO in eurem Betrieb oder wie der Chef oder wie die Mutti, die es sagen hat? Gibt's das bei euch? Bei uns gab's es eine ganze Weile, über Jahre, weil ich habe hier die Mental Load im Haushalt mit unseren Kindern eindeutig mehr getragen. Also du eher für das Größere, ne? Also unsere Finanzen im Blick zu haben, das Geld verdienen und so. Aber ich habe alles, was mit dem Organisatorischen, mit dem, was im Kühlschrank ist und welcher Termin wann eingehalten werden muss, ganz viel zu tun gehabt. Und da habe ich tatsächlich ganz oft das so rausgehauen. Mensch, hast du es noch nicht gemacht oder das musst du unbedingt machen. Ja. Wenn es in einer entsprechenden, auch kritisierenden Schärfe kommt, dann war das für Markus schon manchmal so, dass er echt sich zurückgezogen hat oder auch, dass es ihn so genervt hat, dass er gedacht hat, also lass ich nicht mit mir reden.
Genau, und das sind ja dann noch so diese Erinnerungen an Autoritäten, ans Elternhaus. Also, wenn du erwachsen bist, willst du dir ungern was sagen lassen. Ich glaube, das ist bei vielen so, vielleicht nicht bei allen, aber bei vielen, dass sie sagen, ich habe auf meine Eltern gehört, ich habe meine Lehre gehört, da waren so viele Autoritäten, ich war noch beim Bund, da musste ich auch auf irgendwelche Vorgesetzten hören. Und jetzt übernimmt auch noch der Ehepartner diese Autorität und sagt, was ich zu tun habe. Ja, da kommt natürlich Widerstand auf.
Ja, und wenn du halt so im Schuss bist und dich verantwortlich fühlst, dann kommt dieses Muster sehr schnell und da sagen wir dir einfach, guck mal, achte mal drauf, wie viel bist du am Kritisieren den ganzen Tag, wie viel freundliche Bitten äußerst du und Wünsche oder wie oft ist das so ein Befehlston, den der andere schon fast als Kritik empfinden muss, ne? Also ich finde auch, dass da tatsächlich auch die nonverbale Kommunikation eine Riesenrolle spielt. Ich habe das manchmal bei dir erlebt, dass du mich dann so streng angeguckt hast. Und dann habe ich immer schon gedacht, Hilfe, wow, also das will ich eigentlich nicht, dass du so, da fühle ich mich gar nicht geliebt.
Und ich habe es bei dir erlebt, dass du den Zeigefinger erhoben hast und das kann ich bis heute nicht sehen. Das kannst du gar nicht leiden, ne? Nicht verputzen. Kannst du gar nicht leiden, genau. Überhaupt nicht. Okay, das sind jetzt diese Dynamiken, die wir beschrieben haben. Es gibt aber auch Aspekte, die übersieht man leicht, weil sie jetzt in gewisser Weise auch seltener sind, aber doch relevant. Da muss ich jetzt wieder die Expertin für Psychofragen einschalten. Was gibt's denn da?
Ja, da würde ich das Thema Neurodivergenz nennen. Was ist denn Neurodivergenz? Und zwar gibt's Menschen, die einfach so eine Besonderheit haben in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Hirnstruktur, dass sie in manchen Dingen nicht so funktionieren wie andere,
okay.
Die eben nicht diese Neurodivergenz haben. Zum Beispiel hochsensible Menschen, die sind besonders empfindlich auf, also die nehmen ganz viel wahr, auch so Schwingungen, wenn sie in den Raum kommen, aber die sind auch nicht so belastbar. Die brauchen viel, vielleicht auch den Rückzug, die brauchen Zeit für sich, die können vielleicht nicht so viele Aufgaben auf einmal bewältigen, weil sie es einfach überflutet. Wenn du mit so jemandem verheiratet bist und kritisierst es dann womöglich, du ziehst dich immer zurück oder jetzt mach halt mal wieder was mit mir oder jetzt mach halt das und das und das, dann kann es sein, dass das den total überflutet und total fertig macht, weil er einfach nicht anders kann.
Ja, ja.
Und gerade auch Menschen mit ADHS, habe ich gesehen, für die ist es wirklich total schwierig, bestimmte Aufgaben strukturiert zu erfüllen. Die brauchen ganz viel Struktur. Die sind oft ganz besonders begabte und ganz besonders kostbare Menschen, aber solche, die halt so von der Struktur her, wo eigentlich diese Kritik so richtig gemein ist, weil es eigentlich auf eine biologische Hürde bei ihnen stößt. Ne? Wenn ich dich jetzt die ganze Zeit kritisieren würde dafür, dass du zum Beispiel dein Zeug rumliegen lässt, wäre das bei dir, weil du kein ADHS hast, wäre das vielleicht noch okay, wobei es ständig kritisieren ist nie in Ordnung, aber das dürfte ich anmahnen, aber jemand, der halt das gar nicht so kann, der Ordnung nicht halten kann, weil er einfach da wie eine innere Blockade hat oder das hart erarbeiten muss, der kann das natürlich lernen, aber da müsst ihr kooperieren und dürft nicht gegeneinander arbeiten, das ist ganz eindeutig und ich weiß, das bringt auch Paare tatsächlich an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Das ist zum Teil wirklich schwierig, sowohl für den, der mit dieser Neurodivergenz ausgestattet ist, als auch für den, der Partner von so jemand ist.
Okay, ist sicher eine Minderheit, wollen wir jetzt nicht zum Riesenproblem erklären.
Aber gar nicht so wenige, Markus.
Aber es sind nicht so wenige und von daher muss man auch sowas mal in Betracht ziehen. Was interessant ist, dass wir ja in Social-Media-Zeiten leben und da gibt es dann noch ganz andere Formen, die als Nörgeln, Meckern, Kritisieren aufgefasst werden. Das ist sowieso alles brutalst gefährlich, wenn man dann nur ein paar Sachen eintippt, in der Hoffnung, dass es richtig verstanden wird. Ein Freund von mir hat vor vielen Jahren mal gesagt, da ging es noch um E-Mails, da ging es noch gar nicht um WhatsApp und Co. Der hat gesagt, wichtige Sachen nie per E-Mail. Begründung, du hast den Tonfall nicht dabei, Sätze können missverstanden werden, können die Leute den falschen Hals kriegen. Bei mir ist es heute noch so, bei wichtigen Sachen mache ich sehr ungern per E-Mail und lese die Sachen fünfmal durch und versuche noch zu glätten, wenn man nur im Ansatz was falsch verstehen könnte und es geht immer noch genug schief. Aber heute, wo man so schnell die Sachen reinrotzt in Social Media, in WhatsApp, in die Messenger, da kann echt ganz schön viel schief gehen. Und dann wird vielleicht ein Satz, der gar nicht böse gemeint ist, auch schon als Kritik verstanden.
Ja, das habe ich schon oft gedacht, wenn ich so eine Mail verschickt habe, habe ich hinterher gedacht, boah, war die jetzt höflich genug? Oder wenn ich eine Rechnung einfach per E-Mail verschicke, denke ich, hoffentlich versteht das der andere, dass ich jetzt da nur so einen neutralen Satz schreibe und nicht noch irgendwas Liebes dazu. Aber es würde mich natürlich komplett überfordern, für so einfach jedem noch extra irgendwie was dazu zu schreiben. Aber genau, wir verstehen das falsch, weil wir das die Schwingungen dabei nicht wahrnehmen und weil wir eigentlich da keine Liebe und Wertschätzung und Freundlichkeit mittransportiert kriegen. Bei den Messenger-Nachrichten ist es ein bisschen einfacher, da kann man noch Smileys, wobei die kann man in E-Mails auch reinbringen, aber ich habe das tatsächlich neulich wieder mal erlebt von einer Frau, die gesagt hat, boah, ihr ist es echt wichtig, dass ihr Mann ein Smiley dazu setzt, sonst fühlt sie sich nicht geliebt.
Ja, überleg mal den Unterschied, du schickst mir eine Botschaft, Müll schon rausgebracht. Und du schickst mir eine Botschaft, Müll schon rausgebracht, Smiley oder Zwinker-Smiley oder was auch immer. Es wäre schon ein Riesenunterschied, weil der Smiley würde so ein bisschen den Druck rausnehmen und würde dann eher sagen, komm, das kriegen wir miteinander hin oder ist noch dieser kleine Schritt. Und das andere, ohne irgendwas dazu, wäre so ein bisschen eine kühle Mahnung, die ich auch dann ganz im falschen Hals kriegen könnte. Aber wir raten ja gar nicht dazu, solche Dinge über Messenger zu machen. Wir wollen nur deutlich machen, wie viele Gefahren da lauern. Das hat man gar nicht so im Bewusstsein, weil man denkt, ich habe doch gar nichts gemacht, habe doch nur kurz geschrieben. Aber diese Art von Kommunikation ist halt nicht vollständig.
Okay, aber sehr, genau, auch da kann man sich quasi kritisiert fühlen oder wie Nörgeln vom anderen wahrnehmen, obwohl es gar nicht so gemeint ist.
Dann lass uns hinübergehen, damit wir jetzt nicht nur Probleme beschreiben, sondern auch Lösungen anbieten. Lass uns eine Toolbox packen, wie wir aus diesem Kritikmodus rauskommen und einfach besser miteinander kommunizieren, dass es schöner wird miteinander.
Ja, also wenn du jetzt der bist, der zum Kritisieren neigt, ne? Also so ein kritische
also
Ehefrau,
rein theoretisch
Ehemann,
natürlich.
Einer, der merkt, Mensch, ich kritisiere doch relativ viel. Dann erstens überleg mal, wo kommt das eigentlich her? Vielleicht bist du tatsächlich jemand, der immer recht haben muss. Dann darfst du da in dich gehen und überlegen, ist es eine Beziehung auf Augenhöhe, die ich lebe, oder muss ich immer irgendwie ein bisschen oben stehen und hier den großen Macker spielen oder die Mackerin? Und du kannst auch überlegen, wie war das bei mir zu Hause? Wurde da vielleicht auch die ganze Zeit kritisiert und genörgelt? Möchte ich das auch mit meinem Partner machen oder möchte ich das durchbrechen und wir leben was anderes? Ja, hoffentlich. Weil wahrscheinlich weißt du dann, ja, die Stimmung zu Hause war überhaupt nicht schön, oder? Also das möchte ich so nicht. Und dann halt doch mal inne und frag dich, was ist eigentlich mein Punkt? Was brauche ich gerade wirklich, wenn ich zum Beispiel raushau? Was hast du das jetzt immer noch nicht gemacht? Ja, dann ist es zum Beispiel, ich brauche deine Hilfe. Oder ich brauche, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich brauche Sicherheit. Oder ich brauche jetzt eine Umarmung. Oder ich brauche eine Anerkennung von dir. Oder was auch immer. Und dann versuch doch das zu sagen, statt den anderen zu kritisieren. Du, ich würde mir jetzt so wünschen, von dir Unterstützung zu kriegen. Kannst du mir bitte helfen?
Okay, aber formulier das doch noch mal ein bisschen konkreter für unser Beispiel mit der Steuererklärung. Was könnte das Bedürfnis sein und was könnte man stattdessen sagen?
Ja, also mein Bedürfnis ist, ich weiß, Ende Juli ist die, also wir haben sie jetzt dann so gut wie fertig oder sie ist fertig, aber tatsächlich Ende Juli ist die Deadline und es macht mir Druck. Ich möchte keine Strafrechnung zahlen müssen oder keine Mahnung kriegen vom Finanzamt. Ich möchte, dass wir unsere Sachen pünktlich erledigt haben und ich möchte mich da auf dich verlassen können. Ich habe da ein Bedürfnis nach Teamarbeit, nach deiner Unterstützung, nach Kooperation und auch ein Bedürfnis, dass ich das einfach loslassen darf und mich auf dich verlassen kann. Dass ich da jetzt nicht dauernd nochmal nachhaken muss.
Das habe ich verstanden. Und was sagst du mir jetzt?
Und jetzt sage ich, Markus, hast du die Steuererklärung jetzt abgegeben?
Ich bin dran.
Okay. Du Schatz, es wäre mir so wichtig, dass wir das pünktlich hinkriegen. Kann ich mich da auf dich verlassen?
Ich bin dran.
Willst du was anderes hören?
Ja, ich will schon ein bisschen was anderes hören. Also ihr seht, wir machen das hier jetzt sehr spontan, weil du das dahinterliegende Bedürfnis, glaube ich, noch nicht gut artikuliert hast. Das muss mich ja auch irgendwo erreichen, dass ich denke, okay, die geht mir jetzt nicht nur auf den Keks mit ihrer ewigen Mahnung, sondern die hat da was Berechtigtes oder was ich zumindest ernst nehmen muss, was dahinter steckt.
Markus, ich habe so ein Bedürfnis nach deiner Unterstützung an der Stelle oder dass ich mich auf dich verlassen kann, dass wir da als Team gut zusammenarbeiten. Darf ich mich darauf verlassen, dass du das diese Woche fertig machst?
Heute Abend noch. Heute Abend noch.
Jetzt ist es angekommen.
Okay, dann haben wir ja eine Art von Formulierungen, die eigentlich auf die rote Liste gehören, nämlich du tust immer, du tust nie, diese Pauschalisierungen, wo du zum Du-Monster wirst und immer sagst du.
Ja.
Und die gute Kommunikation ist die Ich-Kommunikation, die Ich-Botschaft, haben wir im Podcast auch schon ein paar Episoden drüber gesprochen, weil man über seine Gefühle, seine Situation spricht und das ist erstmal nicht angreifbar. Wenn ich sage, du machst es nie, dann ist der andere in der Verteidigungsposition und sagt, stimmt doch überhaupt nicht. Wenn man sagt, du, wie du es gerade super gemacht hast, ich fühle mich da unsicher, weil es ist unser gemeinsames Projekt. Wir haben jetzt so ausgemacht, dass du dich um die Steuererklärung kümmerst und jetzt bin ich ein bisschen unsicher, ob du das noch zeitlich genug hinkriegst. Da kann man jetzt auch umgekehrt sagen, vielleicht bietet man sogar noch Unterstützung an. Aber auf jeden Fall geht es nicht als Angriff, sondern man erklärt sich selber. Und das ist für die Kommunikation tausendmal besser als das Angriffige.
Ja, und was wir auch schon gemerkt haben, also diesen emotionalen Druck, den ich mit meiner immer wieder Nörgelei oder Anmahnerei mache, den kann der Markus überhaupt nicht leiden. Der kann das gar nicht leiden, wenn ich jetzt dreimal diese Woche frage, und hast du jetzt endlich die Steuererklärung gemacht? Das nervt ihn, da fühlt er sich bedrängt und unter Druck gesetzt. Und er hat mal zu mir gesagt, du, schreib mir einfach einen Zettel und leg ihn mir auf den Schreibtisch. Und das mache ich jetzt manchmal tatsächlich. Ich gebe ihm das als Zettel oder jetzt sagst du auch manchmal, schick mir eine Signalbotschaft oder eine WhatsApp. Und das ist für ihn also in Ordnung, das ist so ausgemacht. Da darf ich dann auch wirklich einfach neutral oder nüchtern das so schreiben. Und dann hat er es und legt sich's wohin. Und dann ist es tatsächlich, dann wird er sich drum kümmern und da darf ich mich drauf verlassen.
Meistens, sagen wir meistens. Ja, meistens. Auch solche Botschaften können untergehen, aber
kann untergehen, natürlich. Wir arbeiten dran. Ich fand es total nett von dir, dass du mir gesagt hast, ja, ich verstehe das, dass du meine Unterstützung an manchen Stellen brauchst oder dass du dir das wünschst, dass wir zusammenarbeiten. Und wenn es Aufgaben gibt, die dir wichtig sind, dann sag sie mir. Und ich habe wirklich jetzt auch schon Paare erlebt, die gesagt haben, wir schreiben uns einfach unsere To-Dos auf irgendein Board, das wir irgendwo hinhängen und da kann man vielleicht sogar Prioritäten noch markieren, das wäre jetzt ganz wichtig und wer übernimmt welche Aufgabe, so könnt ihr einfach im Alltag euch und also selbst Lösungen finden, die euch das Kritisieren ersparen.
Ja, jetzt haben wir über die Toolbox für die Person gesprochen, die kritisiert, dass sie sich da vielleicht auch mäßigt oder auch andere Methoden auswählt oder auch über sich selber reflektiert, warum bin ich gerade so nörgelig, meckrig drauf? Was kann denn die Person tun, die ständig dieser Kritik ausgesetzt ist, die also in dem Gefühl lebt, ich kann nichts recht machen und ich höre eigentlich nur Negativbotschaften, dass ich die Erwartungen nicht erfülle? Wie kann die Person damit umgehen?
So, wenn du dir bewusst machst, dass möglicherweise das Kritisieren des anderen ein Wunsch nach etwas ist, nach Nähe, nach Beziehung, nach Unterstützung, nach Sicherheit. Also schau unter den Eisberg, schau, was dahinter steckt. Wenn du dir das bewusst machst, dann ist vielleicht die Kritik nicht mehr so bedrohlich. Und dann kannst du dem anderen entgegenkommen und sagen, ich sehe, du fühlst dich wohl nicht geliebt. Oder du kannst auch nachfragen, komm, sag mir, erzähl mir, was ist eigentlich dein Bedürfnis hinter dem, dass du mich jetzt gerade angreifst? Mhm. Ich meine, das braucht schon Mut und es braucht, dass ein Paar gut miteinander unterwegs ist. Aber das auch dem anderen sagen, du, deine Kritik, die trifft mich jetzt gerade voll. Aber sag mir mal, was willst du mir eigentlich sagen?
Ja.
Ja. Also wie du hast ja auch gerade nachgebohrt, ne? Und hast gesagt, ja, aber sag mir es wirklich, was willst du von mir, was ist dahinter? Und dass der andere das auch wirklich artikulieren muss, vielleicht auch, manchmal muss ich da auch selbst in mich hineinhorchen und nochmal tiefer hören, ja, was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich? Aber das ist auch gut, wenn ich kritisiert wurde von dir, dass ich nicht gleich in den Rückzug, mir macht Kritik echt oft auch ganz schön viel aus. Und dann gehe ich auch erstmal in den gekränkten Rückzug, aber dass ich dann überlege, ja, wo ist denn dein Punkt? Wo ist das Berechtigte daran? Wo hast du vielleicht auch, wo muss ich auch wirklich an meinem Verhalten was ändern?
Im Laufe der Jahrzehnte kommt man dann auch an den Punkt, dass man sagt, okay, ich weiß, dass er oder sie auf dieses Thema besonders allergisch reagiert und kann sozusagen der Welle zuvorkommen, proaktiv sein. Für uns war das eine Thema die Küche, um die ich mich Jahrzehnte gar nicht gekümmert hatte. Und es war meiner Frau immer wichtig, dass die Küche ordentlich ist. Die konnte abends nicht ins Bett gehen, wenn es in der Küche ausgesehen hat wie Sau, hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Aber wenn die Frau nicht kommt, das macht mir dann doch was aus. Und da habe ich zum Beispiel gelernt, okay, auch wenn ich jetzt da keine Lust habe, sie ist auf dem Termin, die Küche sieht nicht toll aus, aber ich kann dann noch 2, 3 Sachen machen. Das mache ich dann auch und ich weiß, sie kommt dann nicht heim und kritisiert, sondern sie kommt heim, sieht, dass da ein paar Sachen immer noch nicht gemacht sind, die macht sie dann schnell selber. Aber ein paar Sachen sind auch beiseite geschafft und es tut ihr gut. Und solche Beispiele habt ihr auch. Und da lernt ihr auch, wie ihr deeskaliert, bevor es überhaupt zur Eskalation kommen kann. Also vor die Welle gehen und damit auch dieser möglichen Kritik, wenn sie berechtigt ist, die Grundlage zu entziehen.
So, und dann kann es auch noch sein, dass dein Partner wirklich so viel am Motzen ist, weil er wirklich vielleicht gerade auf Krawall gebürstet ist oder du wirklich das Gefühl hast, also sag mal, lässt der eigentlich an mir noch ein gutes Haar, was kannst du dann machen? Dann kannst du respektvoll, aber klar sagen, du, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Du magst vielleicht einen Punkt haben, wo du was an mir, bestimmt, ich bin nicht perfekt und vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, aber so verletzend möchte ich nicht mit mir reden lassen. Dann bemühe dich bitte, die Kritik anständig vorzubringen.
Ja, das haben wir ja auch schon mehrfach betont, auch in anderen Episoden, dass man so die Möglichkeit haben sollte, die Stopptaste zu drücken, wenn es also eskaliert. Dass man dann sagt, so können wir jetzt gerade nicht miteinander reden, stopp, und dann geht man auch auseinander. Wichtig ist nur, dass man dann auch irgendwann wieder zusammenkommt innerhalb von ein paar Stunden und die Sache wirklich angeht, denn für manche ist aufgeschoben, danach aufgehoben und das funktioniert nicht. Das sind dann Konflikte, die ballen sich im Laufe längerer Zeit und die kommen dann wie ein Vulkan raus. Also das ist keine Lösung. Es ist punktuell eine Lösung, damit jetzt nicht größere Verletzungen erscheinen, aber dann muss es auch ein klärendes Gespräch geben.
Ja, und das kann man eben als Paar miteinander lernen und miteinander vereinbaren. Und ihr wisst es ganz genau, wer von euch ist der Kritisierende und wer ist der, der immer einstecken muss oder sich dabei auch verletzt fühlt. Und das auf den Tisch zu legen und zu sagen, wir finden jetzt einen Weg, wie wir da besser mit umgehen. Wir sagen einander dann auch mal Stopp und wir sagen einander, du, das verletzt mich echt und ich möchte mich von dir so nicht verletzen lassen. Das darfst du nicht.
Gut, wir fassen zusammen, denn wir nähern uns schon dem Ende dieser Episode. Also, der erste Punkt, der für uns wichtig ist, diese Dauerkritik muss nicht so böse gemeint sein, wie sie sich anhört. Sie kann auch ein ungeschickter Hilferuf sein. Nicht wirklich ein Angriff, sondern sieh mich, sieh meine Bedürfnisse, komm meinen Bedürfnissen entgegen. Und das ist einfach was anderes, als hier werde ich nur attackiert.
Das ist zumindest in unserer Generation, glaube ich, oft der Hilferuf der Frauen gewesen, die gesagt haben, Mensch, sieh doch, dass ich deine Unterstützung in Familie und Haushalt möchte und lass mich hier nicht so hängen, na, sowas. Und dann das Weitere ist, dass der Kritisierte kein passives Opfer ist, sondern sein Rückzug ist auch eine aktive Aktion, ne? Also wenn ich mich jetzt zurückziehe, wenn du was anmahnst, wenn du Kritik bringst, dann ist das auch möglicherweise passiv-aggressiv. Das macht dir auch was aus, wenn ich mich vor dir zurückziehe. Das macht, dass du das Gefühl hast, jetzt ist der andere nicht mehr greifbar, der geht auf meine Bedürfnisse gar nicht ein. Also überleg dir, ob du nicht doch auf den anderen zugehen kannst und fragen, was ist dein Problem?
Und schließlich gibt es noch Feinde, die sehen wir gar nicht. Der wahre Feind ist nämlich oft ein unsichtbares System. Das ist der Mental Load, das ist der Stress, das sind die Lebensumstände, die gerade sehr, sehr herausfordernd sind. Können auch individuelle Sachen sein, wie ein Trauerfall in der Familie, Dinge, die zum Thema Pflege zu klären sind. Ihr wisst es alles selber. Und das beeinflusst die Art, wie ihr miteinander kommuniziert, obwohl das gar nichts mit euch beiden unmittelbar zu tun hat. Aber Druck von außen kann sich zwischen euch schieben und das ist der gefährlichste Moment. Es sollte eigentlich immer der Idealzustand sein, der sagt, nicht zwischen uns, sondern wir beide gemeinsam gegen das Problem.
Sehr schön. Na? Also jetzt könnt ihr euch überlegen, wo hat uns was angesprochen? Wo ist eigentlich, wo finden wir uns als Paarbeziehung wieder? Und woran wollen wir in der kommenden Woche arbeiten? Was wollen wir verändern, damit unsere Beziehung harmonischer wird, schöner oder die Kritik besser aufgefangen werden kann?
Wer mit einem Dauernörgler verheiratet ist, hat schwere Zeiten.
Oh ja.
Und das tut beiden nicht gut. Insofern ist es auch einfach nicht die Lösung, dass man da nur gewähren lässt, sondern müssen beide dran arbeiten. Und wir hoffen, wir haben euch die Toolbox heute geöffnet und ein paar Dinge gesagt, die euch ermutigen, dass ihr wieder als Team unterwegs seid, dass ihr lernt, gnädig zu sein, barmherzig zu sein und euch auf den gemeinsamen weiteren Weg freut, anstatt nur eure schärfsten Kritiker zu sein, die ihr euch einander dann das Leben schwer macht. Das ist keine Lösung.
Nee, gar nicht. Markus, hast du ein Wow der Woche?
Heute habe ich was ganz anderes. Es ist ein neues Buch erschienen in den USA zum Thema Geschichte der Ehe. Und die Autorin Stephanie Kuntz hat darüber einen Artikel geschrieben, auch also quasi die Essenz, die Kurzfassung in dem liberalen Magazin The Atlantic. Und sie spricht über die Evolution der Ehe und sie sagt, wir haben die Ehe in den letzten Jahrzehnten völlig neu erfunden und darüber haben wir auch schon gesprochen. Das ist nämlich echt interessant. Früher war Ehe sowas wie ein Zweckbündnis für wirtschaftliche Stabilität oder soziale Ordnung. Heute ist sie der höchste Ausdruck unserer persönlichen Selbstverwirklichung geworden. Und da ist einfach was dran. Ehe auch so ein Teil von Selbstoptimierung und was für sich rausholen, was jetzt auch nicht zu böse gemeint ist, aber was ein ganz anderer Ansatz ist, als was die Leute im 18. Jahrhundert noch für eine Vorstellung oder im 19. Jahrhundert hatten. So, und die Kehrseite daran, das ist, glaube ich, vielen auch bewusst, weil heute so viel von unseren Partnern erwartet wird, also du bist die beste Freundin, musst eine leidenschaftliche Liebhaberin sein und dann natürlich verständnisvolle Miteltern und so weiter, ist ein riesiger Erwartungsdruck. Das alles muss Ehe erfüllen. Der Druck war früher nicht so groß. So, und dann zeigt sie, und deswegen finde ich, das ist ein Wow, dass Paare, die heute wetterfest bleiben in ihrer Ehe, dass die das Paradoxon so lösen, indem sie die Ehe nicht als Ziel betrachten. Das ist schon ein ganz interessanter Gedanke, wenn man sprachlich denkt, wir sprechen ja vom sicheren Hafen der Ehe, also eher so als Ankerplatz, wenn du dort angekommen bist, ist auch keine Bewegung mehr, sondern sie sagt, man begreift Beziehung als ein lebenslanges, spannendes Forschungsprojekt. Die Paare bleiben neugierig aufeinander, also die Erfolgreichen, die hinterfragen festgefahrene Rollenbilder, sind bereit, sich gegenseitig immer wieder neu zu entdecken. Und das scheint mir das Wow und auch die Lehre des Learning, wie man auf Neudeutsch sagt, für unsere Zeit zu sein. Ehe ist kein fertiges Produkt, sondern ein dynamischer Prozess. Der Schlüssel liegt darin, den anderen nicht als abgehakt zu betrachten, sondern sich selbst und den Partner als Individuen zu sehen, die wachsen dürfen. Deshalb bleibt neugierig, denn...
Ah ja, da geht noch was.
Und bevor du meckerst wegen meiner Frisur, ich gehe morgen zum Friseur. Wake up the sun, you're shining bright. Step out the world, it's in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lightening your load. Get moving, don't miss the beat.